Hallo, Servus und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Freaks to Tisch, dem Podcast von Freaks to Table. Heute habe ich das Vergnügen, mit Martin Stiegler von Frankengenuss zu quatschen. Martin ist nicht nur Landwirt des Jahres 2023, sondern auch Mitbegründer von Freaks to Table. Wie immer möchte ich euch nicht länger aufhalten und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Aufnahme läuft.
Top.
Hallo Martin und vielen Dank, dass wir heute bei dir sein dürfen.
Sehr gerne.
Ich würde anfangen mit einer kurzen Vorstellung von dir, beziehungsweise ich würde sagen, du stellst dich selber ganz kurz vor, was du überhaupt machst, wer du überhaupt bist und wo wir überhaupt sind.
Ja, ich bin der Martin Stiegler. Wir haben einen Haselnusshof mit Hühnerhaltung und Pferdehaltung und da sind wir jetzt gerade. Wir sind in Mittelfranken in Gonnersdorf, nähe Karlsburg, also nähe Nürnberg ist vielleicht jedem ein Begriff.
Ja, das sollte jedem ein Begriff sein. Wer Nürnberg nicht kennt, der schaut keine Bundesliga. Zweite Bundesliga? Oh, direkt einen wunden Punkt erwischt, oder?
Ja, kann man so sagen, ja. Aber eigentlich dürfen wir uns sehr freuen, noch zweite Liga zu spielen.
Ich würde anfangen mit eurer Geschichte, weil du hast, glaube ich, einiges zu erzählen. Deine Eltern hatten einen Tabakanbau und ihr habt es dann auf Haselnüsse umgestellt. Und dann gab es ja noch eine kleine Katastrophe. Würdest du uns mal da mitnehmen, was die letzten Jahre alles so passiert ist?
Ja, also erzählen können wir echt viel. Der Betrieb ist eigentlich ständig im Wandel. Wir sind ein relativ klein strukturierter Betrieb mit knapp 50 Hektar, also mussten schon immer in die Nische gehen. Meine Eltern haben damals den Tabakanbau gehabt und mit der Pferdepensionshaltung angefangen, haben dann 2005 mit dem Tabak aufgehört, weil die Subventionen auch gestrichen wurden und haben sich dann noch für ein Projekt beworben oder entschieden, hier Haselnüsse bei uns versuchsfeldtechnisch anzubauen, haben da 4 Hektar angelegt und haben dann 2011 so die erste Ernte mal gehabt, haben die Nüsse auch schon geknackt und das war für mich so der Startschuss, wo ich gesagt habe, die Wertschöpfung muss am Betrieb bleiben, was natürlich auch wieder Betriebszweig ist, wo man auch wieder als Einnahmequelle für die ganzen Generationen auf dem Betrieb eben, ja, wo man da mit überlebensfähig sind. Habe mich im Rahmen des Studiums dann in Amerika auf einer Haselnussfarm weitergebildet, war da ein halbes Jahr und konnte da viel lernen und habe dann noch während des Studiums die Firma Frankengenuss gegründet. Mhm. Hat 2 Vorteile gehabt. Zum einen haben wir keinen Generationskonflikt gehabt hier mit Hofübergabe und alles, was du machst, ist scheiße, ich mache alles anders, sondern jeder hat seinen Part eigentlich am Hof gehabt. Mein Vater hat den Außenbereich gemacht und ich habe mich um die Produktion, um die Veredelung und um die Vermarktung gekümmert. Und dann haben wir einen neuen Hofladen gebaut. Mit der ersten Ernte habe ich 500 Kilo zur Verfügung gehabt. Keiner wusste so richtig, wo die Reise hingeht. Mhm. Haben eine transparente Rösterei, einen neuen Röster gekauft gehabt oder einen gebrauchten damals. Und 5 Monate später ist unser ganzer Betrieb abgebrannt. Also wir hatten schon alles da. Und das war dann ja der 8. Februar 2014. Ich war im Stadion. Der Club hat gegen die Bayern gespielt, 2-0 verloren. Und irgendwann hat das Telefon geklingelt. Die Mutter hat angerufen und hat gesagt, es brennt und hat aufgelegt. Ich kenne meine Mutter, manchmal leicht hysterisch, also habe jetzt da nicht gleich dran geglaubt und habe dann nochmal versucht zurückzurufen, mhm. Dann ging keiner hin, dann habe ich bei der Oma angerufen, da war kein Strom mehr da und dann haben wir gesagt, naja, jetzt glaube ich, sollten wir doch vielleicht schnell heimfahren und schneller fahren und dann hat man es schon von, ich glaube, 8 Kilometer Entfernung gesehen, weil der ganze Betrieb eben in Flammen gestanden war, dann ausgestiegen, in den Röstraum gesprintet mit den Nachbarn, den Röster noch abgedeckt und den Computer aufgebockt, damit das Löschwasser nicht reinläuft und dann hat uns die Feuerwehr aber rausgezogen. Ja, mein Vater noch alle die Pferde vom Stall rausgebracht, die waren dann im Wald, die musste man dann suchen und ja, das war ein einschneidendes Erlebnis, haben wir gehabt und haben uns dann relativ schnell danach dafür entschieden, also da war dann die Entscheidung, entweder Betrieb aufgeben, ja, oder aussiedeln oder neu strukturieren. Und haben uns dann mit einem befreundeten Architekten schnell zusammengesetzt und haben dann einfach innerhalb kürzester Zeit ein Betriebskonzept entwickelt, ohne zu wissen, wo die Reise hingeht.
Ja.
Und haben dann mit viel Eigenleistung ja jetzt das aufgebaut, was jetzt da steht.
Also jeder, der jetzt hier zuhört, sollte einmal hier vorbeikommen. Auch im Winter, habt ihr ein Winterfest oder habt ihr auch ein Sommerfest?
Eigentlich eher weniger. Also wenn, dann ist die Hauptsaison ist immer von der Ernte der Haselnuss, also heißt so Ende September, Anfang Oktober bis Weihnachten ist Hauptsaison. Und da spielt sich in der Regel das meiste dann ab.
Also wirklich, wunderschöne Anlage hier, super viel zu entdecken gibt's. Von den Haselnüssen bis zur Koppel, wo die Pferde stehen. Du hast uns ja schon ein bisschen rumgeführt. Da hätte ich noch ein paar Fragen. Und zwar, was waren so die größten Hindernisse, als ihr euch entschieden habt, Haselnüsse anzubauen?
Ja, die Haselnuss ist halt eine Kultur, die in Deutschland überhaupt keine Anerkennung gefunden hat oder bis dato auch nicht findet. Wenn man als Beispiel, jede Kultur hat irgendwie von staatlicher Seite Beratungsstellen, das heißt Weizen, Zuckerrüben oder Milchvieh, da ist man auch schon sehr weit und sehr offen, aber meines Erachtens sind halt die Märkte satt und deswegen sollten solche Nischenkulturen mehr Gehör finden, damit sich auch andere trauen, das anzubauen, weil das sind natürlich auch die Tiefen, die wir durchfahren haben, weil man ja eigentlich ohne Wissen mit dem Anbau angefangen haben, uns alle Verarbeitungsschritte mehr oder weniger auch erlernen mussten, was uns natürlich aber auch zusammenschweißt und an das Produkt näher heranbringt. Ne? Also es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber wir hätten gerne ein bisschen mehr Rückendeckung.
Aber gibt es die mittlerweile? Hat sich da was getan in den letzten Jahren? Oder?
Wenig. Es werden immer wieder mal Projekte auferlegt, aber die sind meistens befristet auf 3 Jahre. Und wenn dann irgendwelche Neuanlagen oder Versuchsfelder angelegt werden und das auf 3 Jahre beschränkt ist, dann ist das einfach für die Katz, weil die ersten Erträge nach 7, 8 Jahren erst abgeworfen werden und die Haselnuss nach 10, 11 Jahren halt im Vollertrag ist.
11 Jahre, das ist eine ganz schön lange Zeit, kann ganz schön viel passieren. Wie kommt man da hin? Also die ersten 11 Jahre, was macht man die ersten 11 Jahre mit einem Feld?
Ja, am Ende des Tages hat man am Anfang viel Arbeit, wenig Ertrag, aber allein das, was halt hinten rauskommt, ist schon die Anmutigung oder die Ermutigung, da weiterzumachen und auch immer am Ball zu bleiben. Weil vor allem den Fehler, den du im Jahr 1 machst, den büßt du im Jahr 10. Also von dem lernst du. Und dann, wenn du neue Anlagen anlegst, also wir haben ja 2006 mit dem Versuchsfeld angefangen, 2008 erweitert, 2014 erweitert mit den Erkenntnissen aus den Fehlern von 2006 und 2008, 2016 nochmal erweitert. Und jetzt 2022 nochmal eine Anlage angelegt mit einem Hektar, wo wir jetzt denken, ja, das sind jetzt die passenden Sorten, das sind die besten Reihenabstände. So können wir jetzt mal eigentlich von einer Vorzeigeanlage vielleicht irgendwann mal sprechen.
Gibt es da ein Netzwerk, wo es Haselnussbauern gibt, die sich zusammentun, sich austauschen oder so ein Forum? Oder woher bekommt man die ganzen Informationen? Also Haselnüsse werden ja schon etwas länger angebaut. Aber hier wird meistens wahrscheinlich das Wissen nicht weitergegeben oder es hat sich irgendwann mal verlaufen in der Zeit. Du warst jetzt in der USA, du konntest dort etwas lernen, aber gibt es hier auch Plattformen, wo man sich austauschen kann? Oder?
Ja, also definitiv. Wir haben hier in Franken einen Verein fränkischer Haselnussbauern. Die meisten liefern zu mir ab. Ich kaufe die Nüsse auf und verarbeite die dann eben weiter zu den Produkten. Es gibt auch andere, die dann eben einen Teil selber in ihren Hofladen dann noch mitverkaufen. Und in der Hallertau gibt es auch eine Erzeugerorganisation, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Das hat sich aber erst wieder im Laufe der letzten 5, 6 Jahren entwickelt, weil man sich nicht mehr als Konkurrenz sieht, sondern ja eher eigentlich die gleichen Schwierigkeiten hat, die man bewältigen muss. Und das schweißt dann natürlich schon zusammen, ja.
Also ist auch dieses Gatekeeping, wie man es so neudeutsch so schön beschreibt, gar nicht mehr gegeben. Sondern man tauscht sich wirklich offen aus und sagt, hey, bei mir ist folgendes Problem aufgetreten, ich habe es so und so gelöst.
Ja, oder man sagt, bei mir ist das Problem aufgetreten und der andere sagt bei mir auch. Also, weil so richtige Lösungsansätze gibt es. Ja, natürlich aus pflanzenbaulicher Sicht, aber da gibt es zum Beispiel auch einen Schädling. Eine invasive Art, die halt jetzt durch den Klimawandel geschuldet auch zu uns übergeschwappt ist. Da gibt es aber noch nichts, was man dagegen machen kann.
Okay.
Also es gibt einen Nützling, der wird in Deutschland gezüchtet und wird nach Italien verkauft oder in die Schweiz. Der ist aber bei uns noch nicht zugelassen, weil man ja natürlich erst erforschen möchte, was passiert mit dem Nützling, wenn der Schädling dann nicht mehr da ist. Ja. Und ja, da wünschen wir uns halt ein bisschen mehr Offenheit von der Politik, um da vielleicht auch schnellere Zulassungen, dass man die kriegt, weil es ist, wie gesagt, auch ein Nützling, kein chemisches Produkt, sondern ein Nützling.
Wenn wir quasi über Nützlinge sprechen, ja, ihr haltet jetzt auch Hennen, die sind ja auch super nützlich für euch. Warum?
Ja, also zum einen verzichten wir ja auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel. Und die Hühner, die haben eine Eigenschaft, die gehen gezielt nach tierischem Eiweiß. Also die picken alles um den Haselnussbaum, picken die auf. Und das ist eigentlich echt eine tolle Sache, weil die halt unseren Haselnussbohrer zum Beispiel die Population sehr gering halten und nebenbei auch Eier legen, was uns wieder ein weiteres Produkt halt zum Verkaufen auch bietet und wir auch mehr Produkte rund um Haselnuss und Ei eben spannen, dass die Symbiose, die auf dem Feld hier passiert, hier die Hühner haben Schutz durch die Sträucher vor der Sonne oder picken den Haselnussbohrer auf und wir versuchen eben diese Symbiose auch ins Produkt dann mit umzumünzen.
Seit wann haltet ihr denn Hühner?
Seit 2000.
Und habt ihr davor? Und danach, habt ihr einen Unterschied gemerkt?
Ja, es wird sogar begleitet von der Uni Kassel und es ist merklich, da wo Hühner sind, ist die Populationsdichte geringer. Ich meine, dass die hier keine 10 Hektar abgrasen können, das ist auch klar und das wäre jetzt ein bisschen der Trugschluss, aber man merkt, wo Hühner sind, ist weniger Befallsdichte und vor allem die Gesamtpopulation halten sie ja dadurch auch geringer.
Dieses Konzept, Habt ihr das erarbeitet oder konntet ihr euch das irgendwo abschauen?
Also es gibt es auch in anderen Sparten schon mit der Kirschessigfliege zum Beispiel. Und da muss man ja das Rad nicht immer neu erfinden, sondern kann sich da auch orientieren. Es gibt auch einen Haselnussbetrieb in Bayern, der das Ganze so betreibt. Und da muss man, wie gesagt, das Rad nicht neu erfinden.
Was für andere Herausforderungen gab es noch auf dem Weg vom Tabakanbau bis zum Haselnussbau bis heute? Was gab es noch einschneidende Erlebnisse oder Zusammenarbeiten, wo du sagst, das hat uns wirklich 3-4 Jahre erspart, das hat uns große Fehler erspart, oder?
Also das Schöne an der Kultur ist, dass es so langsam wächst, dass man auch in den Markt reinwachsen kann. Also ich habe es ja vorhin gesagt, wir haben im Jahr 1 500 Kilo zur Verfügung gehabt. Und jetzt heuer oder Ende 2023 habe ich 65 Tonnen zur Verfügung gehabt. Das heißt, ich konnte mich langsam rantasten, konnte auch den Fokus auf die Qualität legen und musste nicht verkaufen. Weil wenn ich jetzt im Jahr 1 mit 65 Tonnen da gestanden wäre, dann hätte ich verkaufen müssen und hätte darunter leiden müssen. Und das wäre die Qualität wahrscheinlich gewesen. Und drum konnte ich mich mit der Qualität eben nach oben arbeiten und dann die Zusammenarbeit mit dem Alexander Herrmann ist ja auch schon jetzt seit 2014. Da habe ich den Tobi und den Joschi eben kennengelernt auf einer Messe und die waren begeistert von den Produkten und diese Zusammenarbeit hat mir ganz viele Türen geöffnet.
Wir kommen gleich nochmal auf diese Zusammenarbeit zurück, was daraus alles entstanden ist. Davor hätte ich aber noch die Frage, was unterscheidet dich zu größeren Betrieben oder zu industriellen Betrieben? Weil ich glaube, bei euch findet noch ganz viel Handwerk statt, sehr viel Handarbeit. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen?
Der Fokus liegt bei uns auf der Qualität, weil wir können vom Veräußerungspreis nie mit der Industrieware mithalten und wollen das auch nicht, weil wir ganz andere Produktionsstandards haben, wie jetzt die Hauptimporteurländer, also oder die Hauptexporteurländer wie die Türkei. Und drum ist eben dieser Qualitätsaspekt für uns ganz wichtig. Das heißt, wir haben ja vom Anbau bis zum Endprodukt eigentlich fast alles in eigener Hand. Mhm. Und dementsprechend gehen wir auch mit dem Produkt um. Also nach der Ernte, die Nüsse werden sofort gewaschen und kommen sofort in die Trocknung, damit keine Aflatoxingefahr entsteht zum Beispiel. Egal, ob das Sonntag oder Samstag oder Feiertag oder nachts ist.
Was ist das genau? Also für die Zuhörer, die da sich da jetzt nichts drunter vorstellen können?
Also Aflatoxin ist halt toxischer Stoff, der nachgewiesen werden kann. Bei den importierten Nüssen ist der auch immer auf der roten Liste im Schwellenbereich. Das weiß nur niemand. Bei uns ist er nicht messbar, weil wir halt alles versuchen, um ja alle äußeren Faktoren davon wegzuhalten, dass das bei uns eben auftritt. Und das hat halt mit der Handhabung vom Produkt an sich zu tun. Mhm. Und dann werden die Nüsse geknackt, werden kalibriert und werden von der Schale getrennt. Dann werden sie vorsortiert maschinell und dann werden sie händisch nochmal nachverlesen. Und ja, also die durchläuft im Endeffekt 14 bis 15 Arbeitsschritte, bis sie am Ende des Tages dann in der Tüte ist oder noch mehr, je nachdem, was für Produkte wir daraus herstellen.
Was kann man denn alles für Produkte daraus herstellen? Also was bietet ihr denn alles an?
Ja, neben der klassischen Haselnuss und der gerösteten Haselnuss pressen wir zum Beispiel ein Haselnussöl, also auch 100% Haselnussöl und nicht irgendwie vermischt, sondern das ist kalt gepresst hier am Hof. Wir backen Cantuccini selber, wir stellen einen Nougat-Aufstrich her, also palmölfrei mit Kakaobutter von Original Beans und ohne Emulgatoren und Stabilisatoren. Und dieser Aufstrich, der ist eigentlich ein bisschen, hat uns über den Tellerrand hinaus bekannt gemacht, genau.
Freaks to Table. Was hat euch vor 1,5 Jahren zusammengebracht, diesen Verein zu gründen? Weil du bist ja Gründungsmitglied. Und wie habt ihr damals zusammengefunden?
Also es war, der Tobi hat mich angerufen und hat gesagt, er hat eine Idee, ob ich an dem und dem Tag mal, ich glaube irgendwann im Oktober war es, ist bei uns Hochsaison, aber Tobi hat gesagt, ob ich da Zeit habe und ich bin da hingefahren und dann hat er die Idee vorgestellt mit den meisten anderen Gründungsmitgliedern beim ersten Treffen schon und da war so eine enorme Energie in dem Raum, wo jeden vom Alltag irgendwie weg beflügelt hat und ja, und so ist irgendwie das Ganze entstanden und jeder, der da in dem Raum gehockt war, hat gesagt, ich habe da Bock drauf und wir wollen was bewegen und das, glaube ich, haben wir ganz gut geschafft.
Als du an dem Tag nach Hause gekommen bist, was hast du da deiner Frau erzählt, als sie gefragt hat, was ist denn da jetzt passiert? Wie hast du es ihr erklärt?
Ich glaube, ich habe das gar nicht so richtig in irgendwas fassen können, sondern ich habe gesagt, das wird geil. Und ja, ist es, glaube ich, auch geworden.
Wir möchten die Pause hier einmal ganz kurz für Werbung in eigener Sache nutzen. Denn wir sind ein Verein und wir sind weiterhin auf der Suche nach zahlreich neuen Mitgliedern. Es gibt bei uns verschiedene Mitgliedsarten, darunter Fördermitglieder, Manufakturen und Chefs. Eine genaue Auflistung und zahlreiche Informationen zu unserer Vision und unseren Zielen findet ihr auf unserer Webseite www.freakstotable.com. Wir würden uns freuen, wenn ihr dort einmal vorbeischaut und vielleicht schon bald auch Mitglied seid. Denn gemeinsam sind wir stark. Und nun viel Spaß beim Weiterzuhören.
Ja, also es geht natürlich auch darum, ethisch gute Lebensmittel zu präsentieren. Das ist das eine und auch die Möglichkeit zu erforschen, wo bekomme ich sowas her und dass man halt einfach auch die Plattform dafür nutzen kann. Dann geht es aber auch darum, diesen Nachhaltigkeitsaspekt, wo kommt es überhaupt her, dass man sowas auch diskutiert, dass der Verbraucher sich wieder bewusst wird, zum einen, was für Arbeit das dahinter steckt und zum anderen, wo gibt es überhaupt und wo ist es verfügbar. Das, glaube ich, das bieten wir. Zum anderen mit den Workshops werden auch Kinder an die Hand genommen und wieder an ein Lebensmittel, was ein Lebensmittel beschreibt ja schon eigentlich alles, was dahinter steckt, werden dadurch aufgeklärt und genau dieses Wissen, das müssen wir wieder schaffen, dass das als normal in die Bevölkerung wieder eingestuft wird. als Grundwissen, Grundbildung?
Wir sind vorher übers Feld gelaufen. Da musste ich auch ehrlich zugeben, bei manchen Haselnussbäumen hätte ich nicht erkannt, dass es ein Haselnussbaum ist. Oder sind das Bäume oder Sträuche? Sträucher.
Ja, bei uns sind es ja dann schon Bäume. Ich meine, das ist ja dann auch fachspezifisch, aber da ist ja dann auch jeder, ich glaube, jeder, der irgendwie eine Sonderkultur oder was Besonderes anbaut, der gibt ja auch die Möglichkeit, den Betrieb kennenzulernen durch Führungen und sowas. Also hier auch schon mal Transparenz zu schaffen. Und das würde ich jetzt gar nicht als Grundbildung, aber dass man halt, dass ein Huhn nicht nur Ei legt, sondern auch ein Suppenhuhn verwertet werden kann und auch sollte, das sollte wieder in die Köpfe der Menschen, dass man eben das Ganzheitliche verwerten, das ganzheitliche Bild von der Ernährung wieder aufgreift.
Bietet ihr so Führungen an bei euch?
Ja, wir bieten auch so Führungen an im Herbst, also in der Nusssaison. Die sind immer ziemlich schnell ausgebucht, aber wir haben immer so 40 bis 50 Busgruppen bei uns vor Ort. Und auch in der Zeit, wo wir eigentlich am wenigsten Zeit hätten, aber genau in der Zeit können wir am meisten zeigen. Und das hat sich jetzt eigentlich bewährt, dass es auch wichtig ist. Und nach so einer Führung fragt auch keiner mehr, warum das Produkt so und so viel kostet.
Hast du da damit zu kämpfen gehabt am Anfang, dass man einfach nicht mit den Preisen in einem Discounter mithalten kann, sondern dass die Leute erstmal geschult werden müssen, erstmal wieder verstehen müssen, für was bezahle ich hier eigentlich das Geld?
Komischerweise nicht. Wir sind ja hier doch am Land und sind aber trotzdem ja nahe der Metropolregion Nürnberg-Fürth-Erlangen, wo eine Kaufkraft da ist. Und wir haben halt diese Einzigartigkeit, dass wir langsam in den Markt reinwachsen können und eigentlich immer relativ schnell ausverkauft waren. Was ja dann auch für das Produkt spricht und dann spricht sich sowas halt rum, dass es gut ist und dann konnten wir uns halt über die Jahre hinweg einfach mit der Qualität profilieren und an die Marktpreise halt dann auch festhalten.
Wie läuft das in diesem Netzwerk von Freaks to Table, mit Köchen, mit Original Beans ab? Habt ihr da viel Austausch? Kriegst du da viel Feedback? Hey, das könnte man vielleicht ein bisschen anders machen. Wir würden uns folgendes Produkt mal wünschen. Oder wo entstehen die Ideen?
Also jetzt mit den Köchen zum Beispiel, der Yoshi und der Tobi, die haben ja ungefähr von uns schon alles probiert. Von der Haselnussblüte über die Häutchen, die beim Rösten weggehen, bis hin zum Haselnussholz, woraus wir Chunks zum Smoken gemacht haben, oder halt alle Produkte aus der Haselnuss selbst. Schon alleine dieses Interesse, da alles draus zu verwerten oder mal zu probieren, das regt ja uns als Produzenten auch an, das Beste aus dem Produkt rauszuholen oder öffnet uns auch einen anderen Blickwinkel auf das Produkt, dass man eben auch die Häutchen vielleicht mal als Tee aufgießen kann oder die Blätter von den Haselnüssen vielleicht auch einmal trocknen kann und als Tee oder auch einmal so mal essen kann. Ich finde, das hat eigentlich einfach die Augen auch ein bisschen noch weiter geöffnet, also dass man halt nach links und rechts schauen kann. Und jetzt auch mit den anderen Manufakturen zum Beispiel, man ist ja irgendwo auf derselben Wellenlänge, weil man einfach ein Freak ist in dem, was man tut. Und das verbindet eigentlich relativ schnell und so entsteht dieses Netzwerk und so entsteht aber auch dann eine Zusammenarbeit daraus. Lass uns Pralinen draus machen, lass uns eine Schokolade draus machen, lass uns mal ein Miso draus machen oder sonst eben, genau.
Es ist schön zu sehen, dass dieses Netzwerk, dass es einfach gelebt wird. Dass einfach die Vision, die ihr vor 1,5 Jahren hattet, dass es immer weiter wächst, sich immer mehr vernetzt, immer mehr enger wird und immer wieder neue Produkte entstehen.
Und das ist auch das Schöne bei dem Netzwerk, dass da eben, oft ist es ja so, egal in welchem Gewerbe das ist, der Neid, das spielt ja eine große Rolle, aber mittlerweile ist man da halt so in seinem Fachjargon drin, dass der Neid überhaupt keine Rolle spielt, sondern jeder ist in seinem Fach gut und der Austausch untereinander bringt jeden weiter und beflügelt jeden.
Ich glaube, es ist halt auch noch die Kombi, dass so viele verschiedene Gewerke zusammenkommen, dass es teilweise, natürlich haben wir viele Winzer, aber die sind auch gut vernetzt miteinander. Die kennen sich alle, die unterstützen sich auch. Aber man kann sich halt auch aus anderen Branchen einfach die Ideen holen. Gerade wie zum Beispiel bei Frost. Es gibt verschiedene Betriebe, die haben einfach ein ähnliches Problem, haben aber alle noch keine Lösung oder schauen sich nach Lösungen um. Und dann lernt man dazu, obwohl man quasi nicht im gleichen Markt ist. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Freaks to Table so gut funktioniert. Ich würde so langsam zum Schluss kommen und dich noch zwei, drei Fragen fragen. Und zwar, wo möchtest du mit deinem Betrieb hin und wo möchtest du mit Freaks to Table noch hin?
Also mit meinem Betrieb, ich möchte nicht unbedingt wachsen, sondern ich möchte halt diese Ansprüche an die Qualität halten. Ich möchte den Betrieb gesund in die nächste Generation bringen, organisch wachsen und den so gestalten, dass ich immer so viel Spaß dran habe, wie ich es jetzt habe. Hm? Und dass das die nächste Generation vielleicht auch hat.
Das ist ein sehr schönes Ziel. Und wo möchtest du mit Freaks to Table hin?
Ich glaube, Freaks to Table, da ist, sind keine Grenzen gesetzt. Das Netzwerk kann gar nicht zu groß sein, weil wenn man Menschen zusammenbringt, und was bringt Menschen zusammen? Essen oder ein Lebensmittel. Und wenn man das noch mit Bildung verknüpfen kann und die Leute wieder interessiert sind, dann sind da der Größe keine Grenzen gesetzt, also auch über Ländergrenzen hinaus. Und vor allem, wenn man dann wieder das Rad weiter spinnt, dass man durch dieses Netzwerk auch wieder profitieren kann mit Erfahrungen von anderen.
Sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften, dass du uns alles gezeigt hast. Ich sag danke. Und ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen.
Gehe ich davon aus.
Perfekt. Vielen, vielen Dank.
Danke auch.
Ciao.
Ciao, ciao.
So, das war's mit der Folge von Freaks to Tisch. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und falls ja, lasst uns gerne ein Abo da. Folgt uns gerne auch auf Instagram. Und bei Fragen, Wünschen oder Anregungen schreibt uns gerne eine E-Mail an socialmedia@freakstotable.com. Schon bald gibt es die nächste Folge. Und da sprechen wir mit dem Michi vom Biohof Decker. Michi erzählt uns einiges über sein Produkt, die Haskerbeere. Es wird also spannend. Ich hoffe, ihr seid da dabei und bis bald. Ciao!